Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Marco Schreil.
Schön, dass Sie dabei sind. Herzlich willkommen zu diesem Gespräch. Zu Gast ist eine Frau, die eine wirklich spannende Lebensgeschichte hat, obwohl sie gerade mal Anfang 40 ist. Durch eine Hirnhautentzündung hatte sie als Kind ihr Gehör verloren, konnte viele Jahre fast nichts hören, was jetzt dank eines Implantats wieder funktioniert. Und heute kann sie nicht nur wieder hören, sondern auch Menschen helfen, dass sie nicht dasselbe durchmachen müssen, was sie erlebt hat. Denn Dr. Veronika Wolter ist bisher die weltweit einzige gehörlose Chefärztin in der Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde. Das klingt sehr spannend. Hallo, Frau Wolter.
Ja, ich grüße Sie. Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Sie können, um das einmal zu erklären, dank dieses Geräts hören, Sie können arbeiten, Sie können anderen helfen und Sie können mit mir im Radio reden und das auch noch, obwohl wir uns nicht sehen. Wir brauchen also auch nicht so ein iPad vor uns. Sie sind aus München zugeschaltet. Ich finde das jetzt alles schon sehr, sehr großartig. Wie ergeht es Ihnen denn damit? Gibt es Momente, wo Sie selbst fasziniert sind von dem, was mit Ihrem Gehör jetzt wieder geht?
Ja, tatsächlich bin ich das. Also, obwohl man ja eigentlich meinen müsste, dass ich nach 15 Jahren, wo ich dieses Implantat jetzt trage, mittlerweile dran gewöhnt sein müsste. Aber ich habe tatsächlich auch heute noch immer wieder Momente, wo ich unglaublich dankbar bin darüber, dass ich, ja, dass die Medizin, die Technik diese Entwicklung möglich gemacht hat. Und dass ich auch meinem Herzenswunsch entsprechen konnte, diesen Beruf auszuüben, weil genau dieses Operative, ne, was Sie jetzt auch eingangs erwähnt haben, dieses als Hals-Nasen-Ohren-Ärztin operieren, das war mein Traum. Und da standen lange große Fragezeichen, weil ich eben nicht nur hochgradig, sondern wirklich an Taubheit grenzend schwerhörig war. Und eben nur mit Hilfe dieser Implantate jetzt in der Lage bin zu hören und die funktionieren derart gut, dass ich das Leben führen kann, was ich führen möchte.
Muss ich auf irgendetwas achten, während wir uns unterhalten?
Nö, ich kann Sie super gut verstehen. Ich höre das kristallklar, sehr präzise, ganz wunderbar.
Dr. Veronika Wolter ist gehörlos, seit sie 9 Jahre alt ist und kann dank eines sogenannten Cochlea-Implantats wieder hören. Vor 15 Jahren hat sie dieses Implantat eingesetzt bekommen. Frau Wolter, können Sie uns erklären, was genau das ist, ein Cochlea-Implantat?
Ja, ein Cochlea-Implantat ist, wie der Name schon sagt, ein Implantat, was in die Cochlea eingesetzt wird. Die Cochlea ist die menschliche Hörschnecke, so auch das Innenohr. Und das sitzt hinterm Trommelfell, hinter den Gehörknöchelchen, die den Schall durch mechanische Bewegungen in Druckwellen verwandeln. Und diese Druckwellen innerhalb des Innenohres sollen dann mithilfe der Haarzellen das Hörsignal auf den Nerven übertragen. Und das, was mir da mit 9 Jahren widerfahren ist, das haben Sie ganz richtig gesagt, das war eine Hirnhautentzündung. Und diese Viren waren das damals bei mir, also es gibt es auch bakteriell, aber diese Viren haben eben diese Haarzellen im Innenohr zerstört.
Das können wir gleich noch ganz genau beschreiben, was Ihnen da widerfahren ist. Ich würde dieses Gerät, diese Apparatur gern richtig verstehen. Das heißt, man hat Ihnen einen Fremdkörper tief ins Ohr reingesetzt oder wie muss ich mir das vorstellen?
Ja, tatsächlich ist das ein Fremdkörper. Auch ja, ich lache so ein bisschen, weil das für mich mittlerweile sich überhaupt nicht mehr so anfühlt. Das ist eine künstliche Hörschnecke. Das ist eine Innenohrprothese, eine Neuroprothese, die mir mein Gehör, so wie ich das als normal empfinde, zurückgegeben hat.
Was ist dann das Revolutionäre daran? Weil viele Menschen tragen andere Hörgeräte und sind mehr oder weniger zufrieden damit. Was ist das Revolutionäre an diesem Gerät, das Sie im Ohr haben?
Naja, das Hörgerät, das verstärkt ja erstmal nur, ne, in Anführungsstrichen, aber es verstärkt den Schall und gibt den dann über den Gehörgang mit aufs Innenohr. Das Cochlea-Implantat ist aber ein Nervenzellersatz, wenn Sie so wollen. Also das wird ja in die Hörschnecke eingesetzt, um eben Nervenzellen zu ersetzen. Und das Revolutionäre daran ist, dass es eben eine Neuroprothese ist, die derart gut funktioniert. Also in vielen medizinischen Bereichen wird da geforscht, gerade auch in der Neurologie und für Schlaganfallpatienten, Gelähmte, Erblindete. All diese Patienten könnten ja auch mit Neuroprothesen versorgt werden, aber es gibt eben keine, die derart gut funktioniert. und in der Lage ist, das menschliche Gehör derart gut wiederherzustellen.
Und diese künstliche Hörschnecke, diese Cochlea, können Sie auch ausschalten?
Ja. Das ist das Allerbeste.
Sagen Sie. Ja, das ist das Allerbeste. Das kommt so vor aus tiefstem Herzen. Sie können das über das Smartphone regulieren, wenn ich das richtig gelesen habe.
Das ist korrekt. Also ich könnte jetzt auch ganz unbemerkt, wenn mir mein Gegenüber Dinge sagt, die ich gar nicht hören möchte, mein Handy aus der Hosentasche holen, das Programm 3 einschalten und dann wäre ich, zack, auf Mute, sage ich dann immer. Also das ist wie wenn Sie beim Fernseher die Stummtaste anmachen, dann ist alles weg.
Und das klingt, weil Sie das so schelmisch sagen, das klingt für mich so, als würden Sie das wirklich ab und an benutzen, zu sagen, dieser Kommunikation kann ich jetzt nicht mehr folgen, jetzt mache ich mich hier mal auf Mute.
Naja, das ist, wie soll ich denn sagen, also man muss natürlich schon vernünftig damit umgehen. Ne? Also es gibt durchaus Momente, insbesondere abends, wenn man dann von dem Tag, ne, ich habe ja auch noch zwei Kinder zu Hause, Familie und also dieses Kommunizieren im Kommunikationszeitalter, das wird mir eben wie wahrscheinlich jedem irgendwann dann zu viel. Und ich kann eben, egal wo ich bin und wo ich das möchte oder brauche, mein Gehör ausschalten. Das heißt, auch wenn ich am Flughafen bin nach einem Langstreckenflug und ich brauche jetzt Ruhe, da genügt eben ein Tastendruck und dann ist alles ruhig.
Das ist irre.
Das ist schon toll.
Dafür setzen wir mit unserem gesunden Gehör diese Noise-Canceling-Kopfhörer auf, geben viel Geld dafür aus und am Ende hört man trotzdem noch was.
Ja, das ist bei mir sozusagen inklusive kostenfrei.
Was bedeutet denn, wenn Sie von Ruhe sprechen, also ausschalten? Können Sie uns das beschreiben? Ist es wirklich ganz ruhig oder kommen da noch bestimmte Laute durch?
Ja, das ist eine sehr interessante Frage, wie ich finde. Die bekomme ich auch von vielen Normalhörenden gestellt. Das ist nämlich auch tatsächlich eine Ruhe, die sich ein normalhörender Mensch nicht vorstellen kann. Wenn Sie nämlich Noise-Canceling-Kopfhörer aufsetzen oder Oropax in die Ohren stopfen und einen Kopfhörer aufsetzen, dann können Sie von außen so viel vertäuben, wie Sie wollen. Sie hören sich immer noch selbst, Sie hören Atmen, Schlucken. Also Körpergeräusche lassen sich in dem Sinne nicht von außen ausblenden. Aber diese Gehörlosigkeit, die ich habe, die ist ja wirklich allumfassend. Also wenn ich das ausschalte, dann ist alles weg. Das ist wie, als wenn Sie im Kopf wirklich alles ausmachen. Also das beschreiben auch viele, die jetzt einseitig ertauben. Ne? Die haben ja auf der Gegenseite noch ein normal hörendes Ohr. Und die sagen genau das, dass sie nämlich ihren halben Kopf verlieren. Ja? Und dieses dumpfe Gefühl, das ist wie, als wenn der ganze Kopf so mit Watte ausgefüllt ist. Das ist tatsächlich nichts mehr, weder von innen noch von außen.
Jetzt sprechen wir über die kleinen Vorteile des Handicaps, des Nachteils. Aber das Schöne ist ja, dass Sie wieder hören können. Und Sie beschreiben in Ihrem Buch, Ich höre dich, wie Sie wirklich gelitten haben über viele Jahre. Können Sie den Moment rekapitulieren, als Sie mit Ihrem tollen Implantat das erste Mal wieder richtig hören konnten? Was haben Sie da empfunden? Wie erging es Ihnen?
Ja, das war im ersten Moment, als das anging, erstmal war es eine Riesenerleichterung, dass es überhaupt funktioniert, weil in dem Moment, wo man operiert wird, legt man ja alles auf den OP-Tisch, was man noch hat. Also das war damals vor 15 Jahren noch nicht so selbstverständlich, dass diese Operation auch Hörreste erhalten kann, sondern ich lief eben Gefahr, ja oder nein. Und entweder oder, das funktioniert jetzt oder es, ne, kann jetzt halt Gebärdensprache lernen. Also es war in dem Moment, wo es anging, erstmal eine Riesenerleichterung, ja, ich höre. Dann bin ich vor Freude in Tränen ausgebrochen, nicht nur, weil ich erleichtert war, sondern weil es unglaublich lustig war. Denn die Logopädin, die ich von vorher kannte, die klang nicht so, wie ich sie in Erinnerung hatte, sondern die sprach, als wie hätte sie sich in Mickey Mouse verwandelt und einen Luftballon voll Helium eingeatmet. Das war viel zu hoch, es war total quietschig, es war völlig unnatürlich. Also das klang wirklich sehr, sehr lustig, aber tatsächlich haben viele meiner Patienten erstmal sehr, sehr fremde, unnatürliche Höreindrücke. Das ist auch ganz normal, weil das Gehirn muss ja erstmal lernen, mit dieser Prothese zu hören. Also das, was da ankommt, das ist erstmal künstlich und elektrisch und blechern und wie ein Roboter, ja, oder halt wie eine Mickey Maus. Und ich versuche eben dann, meine Patienten darauf vorzubereiten, ja, dass es auch bei ihnen so sein wird, wenn wir es einschalten, dass es erstmal fremd klingt und eben auch dieser ganze Hörgewöhnungsprozess dann durchlaufen werden muss. Also das ist mir
Wie
ganz
lang
wichtig
ist der?
Darüber. Ja, das kommt eben darauf an, wie lange man vorher auch nicht gehört hat. Also es gibt ja gerade bei den einseitig Ertaubten, da gibt es ja viele, die lassen so ein Ohr 20 Jahre unversorgt, 30 Jahre unversorgt. Und wenn sie dann das Implantat einsetzen, dann muss das Gehirn nach 20, 30 Jahren wieder lernen, mit akustischen Reizen umzugehen und diese zu verarbeiten. Und das kann dann unter Umständen schon mal so ein Jahr dauern. Es gibt auch Patienten, gerade wenn das beidseitig ist und man ja das noch nicht so lange hatte oder auch mit Hörgeräten lange versorgt war, wenn man sich da gut auf Neues einstellen kann. Das sind so die Patienten, die dann oft schon nach 3 Monaten sehr gute Erfolge haben.
Mhm. Ja, also. Da spricht schon die Chefärztin. Sie erklären es schon sehr, sehr gut, auch für Ihre Patientinnen und Patienten. Ich würde noch mal zu Ihnen kommen. Bis Sie 9 waren, konnten Sie hören. Dann kam dieser Hörverlust. Welche Geräusche hatten Sie schon verlernt? Woran konnten Sie sich erinnern, dass Sie plötzlich begeistert waren, das wieder zu hören?
Oh, das war ganz, ganz viel. Also ich glaube, was mir am dramatischsten aufgefallen ist, war, wie ich dann selber gesprochen habe. Also ich habe mich vor der Implantation ja selbst auch nicht mehr richtig gehört und habe dann immer angefangen, so etwas verwaschen. Ich habe es jetzt mal versucht nachzumachen, also etwas verwaschen zu sprechen, weil ich eben meine eigenen S- und Zischlaute nicht mehr gehört habe. Und das ist eben das auch, weshalb die Gehörlosen so sprechen, wie sie sprechen, oder eben fast Gehörlose, die sprechen eben das, was sie hören. Das ist eben oft nur sehr dumpf und undeutlich. Und als ich das dann gemerkt habe, dass diese hohen Frequenzen, dass die jetzt endlich wieder da sind und ich auch ein S wie ein S und ein F wie ein F höre, also das hat mich schon sehr berührt selber. Und gerade Hören ist ja, also von Geräuschen, das ist ja auch was sehr Emotionales, ne? Wenn sie die Kommunikation zu ihren Liebsten eingeschränkt ist, wenn sie ihr Gegenüber nicht mehr richtig verstehen, permanent nachfragen. Das sind alles Dinge, die mir dann wieder so klar geworden sind, wo ich dann dachte, na Mensch, was habe ich eigentlich alles so verpasst und welche Situationen wären eigentlich alle viel, viel schöner abgelaufen, wenn ich das vielleicht früher bekommen hätte. Und dazu kamen dann auch noch ganz viele Geräusche. Also das erlebe ich heute immer noch. Ich habe, glaube ich, das waren bestimmt fast 8 oder 10 Jahre, da ist mir das erste Mal aufgefallen. Da habe ich so eine, also ich trinke wahnsinnig gerne Kaffee und auch gerade Cappuccino. Und da hatte ich eben diese Cappuccino-Tasse in der Nähe meines Ohres. Und ich habe erst gedacht, das ist irgendwie das Radio oder vielleicht der Kühlschrank oder irgendwas knistert doch da.
Ach, Sie haben den Schaum gehört.
Richtig. Das waren die Milchschaumbläschen, die auf meinem Cappuccino geplatzt sind. Und das war, also, oder wenn halt wenn ich im Auto sitze und ich höre halt nicht nur das Motorbrummen, sondern ich höre das Motorbrummen und die Regentropfen, die auf die Scheibe prasseln. Ja, das sind so die Momente,
Das klingt toll.
Das sehr bewusst annehmen, ja.
Dr. Veronika Wolter ist die erste gehörlose Chefärztin in Deutschland. Sie ist Chefärztin für Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde in München. Sie ist Anfang 40, aufgewachsen auf einem Bauernhof in der Nähe von Marburg. Das klingt nach traumhafter Kindheit.
Ja, das war es auch zumindest, bis ich dann mit 9 Jahren eine dramatische Änderung in meinem Leben erfahren habe. Aber also bis dahin war ich ein sehr glückliches, ausgeglichenes, gut eingebundenes Kind in das Dorfleben, in das Familienleben. Ich habe 3 Schwestern und mit 4 Mädchen im Haus, da war immer was los. Also wir hatten auch oft Besuch, wir waren sehr offen und herzlich auch. Also wir haben viele Feste gefeiert, so habe ich das in Erinnerung. Und ja, gerade da hat dann der Hörschaden sehr viel verändert.
Der Hörschaden, der kam kurz nach Ihrem 9. Geburtstag. Den können wir gleich beschreiben. Aber wie muss ich mir das vorstellen, wenn Sie auf dem Bauernhof groß werden? Waren Sie und Ihre Schwestern, waren Sie eingebunden? Also gab es da so einen richtigen Zeitplan mit Kühe melken, Hühner füttern und dann erst in die Schule?
Nee, das nicht. Also wir hatten jetzt auch nicht so wahnsinnig viele Tiere. Also als ich damals aufgewachsen bin oder als ich ganz klein war, hatten wir noch Schweine. Aber dann hat sich das auch verändert. Also mein Vater hat dann auf Ackerbau umgestellt und dann haben wir vor allen Dingen Getreide angebaut. Also das war jetzt nicht so, dass ich von morgens bis abends da gearbeitet habe. Ja. Nee, ich hatte da ein gutes Zuhause, aber ich habe das als sehr angenehm und schön empfunden.
Dann kam dieser 9. Geburtstag und die Zeit danach. Und ich habe schon gesagt, Sie haben eine Hirnhautentzündung bekommen mit der Folge, dass Sie Ihr Gehör verloren haben. Was hat das für Ihr junges Leben bedeutet? Was hat dieser Einschlag mit diesem Leben, gemacht, das Sie gerade beschrieben haben. Also heile Welt, viele Menschen zu Besuch, das Leben war toll.
Naja, es waren vor allen Dingen auch viele Nebengeräusche, ne? Also das hat mich früher nicht gestört, aber also Landmaschinen, Traktoren, da gab es praktisch immer Nebengeräusche. Und je schlechter man hört, desto mehr stören einen dann Geräusche, eben dabei Sprache zu verstehen. Und das war ja ein schleichender Prozess auch, muss man sagen. Also es war nicht so, dass dann die Hirnhautentzündung war und es ging dann auf den Schlag plötzlich alles dramatisch bergab, sondern das war schon ein Prozess so über Wochen und Monate. Vor allen Dingen fiel das erst in der Schule auf, wenn ein Diktat beispielsweise, also meine Grundschullehrerin, die hatte mich ja vorher auch schon 2 Jahre unterrichtet und als eine Schülerin erlebt, die eben sehr, sehr gut war, die überall mitkam, die ja für die 20 Kinder in der Klasse so Bastelanleitungen gemacht hat und ich weiß noch genau, wie ich da also auch in der Mitte stand und gelacht habe und dann allen Kindern das Basteln gezeigt habe und so. Also ich muss mich da sehr, sehr sicher gefühlt haben. Mhm. Und das war das, was dann durch den Hörschaden schon, also nach und nach mit jeder Situation sich veränderte, weil ich habe dann gemerkt, die lachen über mich. Die sagen Dinge, wo ich, die bewegen den Mund und ich, was war das jetzt? Ja, ich komme nicht mehr so ganz mit. Und dann gab es auch so ein paar Situationen. Ja, das auch. Also ich habe das in meinem Buch tatsächlich dann auch mal ein bisschen ausführlicher beschrieben, weil ich wollte, dass da auch mal das Verständnis eben gerade geschaffen wird, was ich damals nicht erlebt habe. Ja, es gab kein Verständnis für Schwerhörigkeit und es gab vor allen Dingen auch kein Verständnis dafür, dass ein schwerhöriges Kind in einer Regelschule beschult wird. Weil dieser ja nicht existierende Inklusionsbegriff, den wir mittlerweile Gott sei Dank haben, aber das gab es eben damals nicht. Also es gab keine Inklusion, es gab eine Schule für hörgeschädigte Kinder und für gehörlose Kinder.
Und da sollten Sie hin.
Richtig, genau, die gab's da und das war dann eben auch also völliges Unverständnis in der Grundschule noch nicht so sehr, deswegen sage ich auch so, es war so schleichend und vor allen Dingen so ab der sechsten, siebten Klasse wurde es ganz, ganz schrecklich. Also da haben die Lehrer immer weniger Verständnis dafür gehabt, dass also ein behindertes Kind da in der Regelschule mitgetragen werden soll. Also ich hatte da wirklich was Verständnis angeht, Rücksichtnahme, vielleicht auch ein bisschen zuarbeiten, null. Ja. Und das war wirklich, also das war schlimm, weil ich habe die ganze Zeit versucht, meine Behinderung zu kompensieren und habe dann noch sehr viel Energie darüber hinaus aufgewendet, damit das niemand merkt, ja, dass ich da überhaupt irgendwas habe.
Sie beschreiben das im Buch Ich höre dich, dass Sie sehr große Unterstützung von Ihrer Grundschullehrerin bekommen haben, aber vor allem von ihren Eltern. Als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, da ist dieses junge Mädchen mit dem Handicap, das sich auch gegen die Eltern durchsetzt und sagt, nein, ich werde nicht auf eine Förderschule gehen, ich werde mich durch diese Realschule, durch diese Gesamtschule durchackern und ich werde diesen Abschluss machen. Gab es Momente, wo Sie selbst gezweifelt haben?
Ja klar, die gab es mit Sicherheit. Also ich meine, meine Eltern haben sich natürlich schwer getan zu entscheiden, auf welche Schule gehe ich jetzt. Aber es war dann eben vor allen Dingen meine Grundschullehrerin, die mich ja als normal hörendes Kind kannte und die da mitgeholfen hat, dass ich eben aufs Gymnasium gehen konnte. Und meine Eltern waren diejenigen, die natürlich, also das war, mein Vater meinte auch immer, naja, lass sie doch nach ihren Möglichkeiten und so. Meine Mutter war dann schon eher mal die Vorsichtige, die gesagt hat, naja, vielleicht nimmt man auf der anderen Schule dann doch ein bisschen mehr Rücksicht. Aber es war dann letztendlich auch ich, die entschieden hat, nein, ich möchte da bleiben, wo ich bin. Also mit 9 Jahren nimmt ja so ein Kind auch schon sehr bewusst wahr, in welcher Umgebung bin ich. Und ich hatte auch Freunde, Freundschaften. Und das hätte ja geheißen, das alles aufzugeben und in eine Welt zu wechseln, die mir vollkommen unbekannt war. Also es gab in meinem gesamten Umfeld niemanden mit Hörgeräten. Ich war die Einzige und jetzt sollte ich plötzlich auf diese Behindertenschule, sag ich jetzt mal so ein bisschen überspitzt, abgeschoben werden. Und das war mir ein Graus. Also ich habe alles dafür getan, um in dieser Welt, die mir bekannt war, bleiben zu dürfen.
Das zeigt, was für eine Persönlichkeit Sie damals schon waren, was für eine Persönlichkeit Sie heute sind. Sie haben nicht nur die Realschule gemacht, sondern Sie haben dann auch gesagt, wenn ich das geschafft habe, dann geht das mit dem Abi auch. Da muss doch unfassbar viel Mut dazu gehört haben und wahrscheinlich auch wieder Hürden, die so hoch waren, dass sie auch hätten drüber stürzen können.
Ja, da haben Sie recht. Also es ist natürlich die Frage, woher kam dieser unbändige Wille, ne? Also ich glaube schon, dass da das auch angeboren war. Also ich glaube, da war einfach eine Persönlichkeit in mir, die sich nicht ausgrenzen lassen wollte, die Wünsche und Träume hatte. Und ich denke dann immer auch so an mein Sternzeichen. Ich bin ja Schütze mit Aszendent Schütze. Und dann denke ich immer so, naja, das passt ja irgendwie so ein bisschen, weil also ich bin schon jemand, der gerne ein Ziel ansteuert und dann auch auf dieses Ziel zu, ganz gezielt zuarbeitet, ne? Und dann eben vielleicht auch mal einen anderen Weg nimmt oder mal eine andere Tür aufmacht und da guckt, aber das Ziel dann letztendlich nicht aus den Augen verliert. Und diese Hartnäckigkeit, ja, die hat sich gerade in Bezug auf die Behinderung dann schon, also heute kann ich das sagen, ausgezahlt, aber es war, also es gab viele Momente in meinem Leben, wo das nicht so war, wo ich auch im späteren Leben, auch mit dem Implantaten im Übrigen, dann auch wieder ausgegrenzt wurde. Also es war, also bis zum heutigen Tage nicht leicht.
Sie haben Abitur gemacht mit 1,3. Sie haben mit Ihrem Handicap ein Abitur von 2,3 gemacht, haben ein 1,3er Abi anerkannt bekommen, weil es da Grundlagen und Berechnungen gibt. Und auch da war dann nicht Ende, sondern dann kam der Satz, den kann man auch in Ihrem Buch lesen, Ihrer Mutter: Muss es ausgerechnet Medizin sein?
Ja, da haben Sie aber vollkommen recht. Naja, übrigens, das Ganze nennt sich Nachteilsausgleich und
Ja.
hätte man den in voller Höhe zugelassen, hätte ich sogar ein Abitur von 0,3 gehabt. Aber das ist natürlich, Sie haben natürlich recht. Also ich hätte es mir an vielen Stellen in meinem Leben auch einfacher machen können. Aber dieses Interesse für die Medizin, das war nun mal da. Und ich wollte mich nicht einschränken lassen durch diese Sache. Also da war auch eine gewisse, ja, Renitenz, also ein bisschen so eine vielleicht auch Bockigkeit. Also, und habe mir einfach gedacht, also nicht der Hörschaden schreibt mir vor, wie ich mein Leben zu führen habe, sondern ich möchte mein Leben vorgeben und nicht der Hörschaden. Und das Interesse für die Medizin, das war ganz klar da. Also ich bin auch sehr sicher, dass ich mich für die Medizin begeistert hätte, ohne selbst betroffen gewesen zu sein von einer Behinderung oder Einschränkung, weil das einfach unglaublich schön ist, Arzt zu sein, Ärztin zu sein, Menschen helfen zu können, medizinische Zusammenhänge zu verstehen. Und das Interesse war einfach da und ja.
So wie ich sie jetzt gerade wahrnehme, behaupte ich mal, in vielen, vielen Facetten, in vieler Hinsicht ist es ein Segen für viele, dass sie das durchgezogen haben. Es gibt doch wahrscheinlich keine Kollegin, keinen Kollegen von Ihnen, der Patientinnen und Patienten so gut erkennt, so gut liest, so gut versteht wie Sie, oder?
Ja, also erstmal vielen Dank für das Kompliment. Es gibt einen Chefarzt, der hat eine Rehabilitationsklinik geleitet, jetzt bis vor kurzem. Der war auch also Chefarzt in dem Sinne. Aber das, was jetzt wirklich neu ist bei mir, ist eben, dass ich diesen ganz normalen, regulären Weg gegangen bin, auch über das Operative und eben den HNO-Facharzt gemacht habe und auch dieses Chirurgische jetzt mitgenommen habe. Deswegen sagen wir mal gerne dazu, dass eben auch das Akutkrankenhaus, also das ganz reguläre Krankenhaus, sozusagen unter meiner Leitung ist. Also das ist tatsächlich das Neue daran. Und ich habe mich halt immer gefragt, warum mir das widerfahren ist mit diesem ganzen Leid. Also anders kann man es ja nicht sagen, was mir da widerfahren ist. Ja, die Frage nach dem Warum, die stellt sich ja für viele Menschen im Leben. Und ich habe eben beschlossen, dass wenn mir das Leben Zitronen gibt, dass ich dann eben nicht darüber weine, dass ich jetzt aber mit Zitronen beschenkt wurde, sondern dass man eben, wie kann ich denn jetzt meine Limonade daraus machen? Also das ist einfach so zu meiner Lebensphilosophie geworden. Also was mir gerade in den Momenten, wo dann wieder alle gemeint haben, jetzt müssen Sie mich ausschließen oder warum auch immer, ja, dann habe ich mit meinen Patienten gesprochen. Und wenn die mich dann mit Tränen nassen Augen anschauen und auch eben gerade kurz bevor ich, also das war eine ältere Dame, die jetzt wieder ihre Enkel hört und ganz aktiv ist und fast normal hört, diese wahnsinnige Dankbarkeit, die mir manche Patienten entgegenbringen. Und ich weiß halt genau, was es bedeutet, ja, wenn man eben wieder hört, wenn man mit seinen Liebsten das machen kann, was einem im Herzen liegt, sich austauschen, auf Familienfeiern gehen und da eben mitlachen und nicht dreimal nachfragen und dann hat man den Witz eben wieder nicht verstanden, sondern man ist halt mittendrin statt nur dabei, um es mal so zu sagen. Das ist einfach auch wahnsinnig schön. Und diese Momente, die haben mir dann geholfen zu sagen, ich muss das machen.
Und vor allem, Sie versuchen alles unter einen Hut zu bringen. Sie haben gerade gesagt, Sie hatten da gerade eine Patientin, um das zu erzählen. Wir haben uns für diese Stunde verabredet und Sie hatten vorher zu tun und Sie haben danach direkt zu tun. Wie viele Implantate setzen Sie denn am Tag oder in der Woche so ein? Wie müssen wir uns das vorstellen? Wie viel Bedarf ist denn da?
Ich sag mal, wenn ich das Personal und die Räume und die Ausstattung hätte, dann könnte ich jeden Tag vermutlich 2 Patienten implantieren, ja. Und so sind es halt momentan so 3, manchmal schaffen wir auch 4 pro Woche. Aber das ist tatsächlich, also das ist ja nicht so einfach. Das ist jetzt keine Mandel, die man rausnimmt, um es jetzt mal in der HNO zu bleiben. Sondern das braucht ja eine ausführliche Untersuchung. Wir müssen ja schauen, kommen andere Dinge in Frage? Kommt eine Cortisonbehandlung in Frage? Kommt ein Hörgerät vielleicht doch nochmal? Eine andere Operation? Viele Patienten, die kommen mit unglaublichen Ängsten. Die haben Angst vor einem Fremdkörper. Die haben Angst vor diesem elektrischen Hören.
Angst vor dem Hörverlust? Also Sie haben das ja beschrieben. Es wird ja einmal alles auf Null gesetzt.
Ja, wobei man heute, also nach 15 Jahren, ich habe ja meine vor 15 Jahren bekommen, aber Gott sei Dank sind wir heute auf einem noch viel besseren Stand. Also die meisten meiner Patienten, die haben ja Hörreste. Und es gibt ja welche, die sind vom Tonaudiogramm her vielleicht mittelgradig schwerhörig, haben aber ein ganz, ganz schlechtes Sprachverstehen. Und auch bei solchen Patienten, die sagen ja, da ist doch noch was. Und natürlich möchten die das behalten. Und gerade das erfordert dann auch eine hochpräzise OP-Technik, ein ganz, ganz vorsichtiges Vorgehen, wo auch alles ganz genau gemessen wird. Jetzt haben wir die Navigation eingeführt, wir haben die 3D-Bildgebung eingeführt, wir haben jetzt die Robotik, wir haben die digitale Datenübermittlung. Also das ist alles wirklich eine sehr hochspezialisierte Chirurgie.
Können Sie uns noch erklären, was Navigation und Robotik ist?
Ja, also Navigation bedeutet im Bereich meiner Operationen, dass ich während der Operation, also ganz genau während des Moments, wo ich das Implantat in die Hörschnecke, es können Sie sich wie so ein Schneckenhaus vorstellen, wo Sie jetzt vorne so einen Draht reinschieben, um es mal einfach auszudrücken. Mhm. Und in dem Moment, wo ich eben anfange, steht der Audiologe, der die Messungen und die Navigation sozusagen auf seinem iPad sieht, macht er mir diese Ansagen. Also der sagt mir so, jetzt sind wir bei 90 Grad, bei 100 Grad. Also man verfolgt diese Windung innerhalb der Schnecke durch eine Gradzahl. Und was mir jetzt auch sehr geholfen hat, ich bekomme ganz präzise auch die Geschwindigkeit angesagt. Also solange meine Geschwindigkeit bei unter 0,3 Millimeter pro Sekunde liegt, habe ich gute Chancen, eben auch diese Hörreste zu erhalten. Und es gibt auch weitere Messungen, wo ich dann eine akustische Rückkopplung bekomme, ob ich Strukturen innerhalb der Hörschnecke verletze. Und die ganzen Messdaten und alles, was dahinter passiert, das liefert mir eben dann die Navigation und die Robotik.
Das klingt alles sehr spannend. Dieses Cochlea-Implantat ist also, wie ich es gelernt habe, eine Art Hirnprothese. Also mehr als nur ein Hörgerät. Bedeutet das, dass vielleicht bald niemand mehr gehörlos sein muss?
Ganz genau, das bedeutet das. Also man muss bis auf ganz, ganz wenige Ausnahmen, also es gibt tatsächlich Kinder, die kommen ohne Hörnerven zur Welt. Also das ist tatsächlich auch noch eine Form der Fehlbildung, das ist aber wirklich extrem selten. Die meisten Kinder, die mit einem angeborenen Hörschaden auf die Welt kommen, weil das sind ja die, die dann, wenn sie nicht versorgt werden, eben als Gehörlose aufwachsen und dann auch zu einem späteren Zeitpunkt nicht versorgt werden können, die hat man jetzt eingefangen und abgebildet durch das Neugeborenen-Hörscreening, was in Deutschland flächendeckend durchgeführt wird. Also jedes Kind, was in einer deutschen Klinik geboren wird, bekommt am ersten, zweiten Tag nach der Geburt das Neugeborenen-Hörscreening. Und wenn da etwas auffällt, dann sollte das kontrolliert werden und nachverfolgt werden und dann auch versorgt werden.
Wahrscheinlich auch je früher, desto besser, oder?
Richtig, absolut. Also bei Kindern ist das immens wichtig, weil die geben uns ja noch keine Rückmeldung. Also die ganze Hörbahnreifung, die läuft ja schon die ersten 3 Lebensjahre, bevor das Kind überhaupt anfängt zu sprechen. Und durch diese ganzen objektiven Messverfahren und durch das Screening sind wir in der Lage, diese Kinder innerhalb des ersten Lebensjahres zu versorgen. Und wie gesagt, wenn man alles richtig macht, dann können die so aufwachsen wie ich. Also die hören dann so wie ich, die gehen in normale Schulen. Und das ist eigentlich ein absoluter Segen. Ja. Wobei man da auch, und das ist mir dann auch immer wichtig, das dazu zu sagen, also es gibt keine Zwangsimplantationen. Ja, es gibt nicht die Verpflichtung für gehörlose Eltern beispielsweise, die ein gehörloses Kind bekommen, dass das zum Hören gezwungen werden kann.
Gibt es Eltern, die solche Operationen für ihre Kinder ablehnen?
Ja, das gibt es tatsächlich. Da gab es mal einen Fall, der auch relativ hohe Wellen geschlagen hat. Das ist auch verfilmt worden vom ZDF. Und zwar ging es darum, dass eben, ich glaube, das Kind war 2,5 oder knapp 3. Also es war auf jeden Fall noch in dem Alter, wo man durch eine Implantation das Kind hätte ja in die Sprachentwicklung und in die Lautsprache überführen können. Und die Eltern wollten das nicht. Die haben gesagt, das Kind ist in unserer gehörlosen Kultur gut aufgehoben. Das kann jeden Beruf ergreifen, den es will, aber es bleibt ein gehörloses Kind. Und dann gab es eben einen großen Gerichtsprozess, weil der Arzt, dem das in der Klinik aufgefallen war, der hat dann eben das Jugendamt hinzugebeten mit der Frage Kindeswohlgefährdung, weil der Meinung war, naja, nicht, dass das Kind später, wenn es erwachsen ist, Vorwürfe an die Klinik richtet, nach dem Sinne, ja, warum habt ihr denn nicht geholfen, wenn es schon meine Eltern nicht gemacht haben, ja. Weil das wird ja dann spätestens mit 18, 19 Jahren verstehen, es hätte die Chance gehabt, hörend zu sein. Und da muss man halt wirklich gut an die Eltern herantreten und die beraten. Und wenn sie trotz allem, was sie wissen, sich dagegen entscheiden, dann ist das so. Und dann muss man das lernen zu respektieren und zu akzeptieren.
Wir haben gerade über diese gehörlosen Community gesprochen und darüber, dass es auch Eltern gibt, die sagen, unser Kind wird gehörlos bleiben. Wie wird dann diese ganze medizinische und hochtechnologisierte Entwicklung, die Sie uns jetzt schon beschrieben haben, in dieser Community generell aufgenommen?
Also man muss sagen, dass das am Anfang war das Cochlea-Implantat ein, ja, man könnte schon sagen, ein richtiges Feindbild in dieser Kultur, weil die Gehörlosen sich dadurch regelrecht bedroht sahen. Also da gab es dann auch Filme nachgestellt mit bösen Ärzten, die Zwangsimplantationen durchführen und so. Also sowas gibt es natürlich nicht und sowas wird auch niemals gemacht werden. Man muss da einfach für Verständnis werben und viel erklären, ja. Und letztendlich, ja, kann ich das bis zu einem gewissen Grad auch nachvollziehen, denn wir haben es ja schon auch drüber gesprochen. Ich kann ja mein Gehör ausschalten und tatsächlich ist gehörlos zu sein manchmal auch was echt Schönes. Ja, das muss man auch ganz offen so sagen.
Man muss immer wieder drüber schmunzeln, dass sie das wirklich können. Also ich würde mir das ab und an wünschen. Ich liebe Vogelgeräusche, aber wenn die Amsel bei mir am Balkon mich morgens um 4.20 Uhr weckt, dann wünschte ich mir das, was Sie haben.
Da sind Sie nicht allein, ich muss gerade lachen, weil genau das war nämlich das, wo mein Mann dann auch im Frühjahr sagte, ja, mich hat die Amsel heute Morgen, aber du hast ja geschlafen. Ne? Also das ist tatsächlich.
Also das ist wirklich die schöne, die lustige Seite an dieser Sache, um mal zu diesem Cochlea-Implantat zurückzukommen. Sie erklären uns das. Es ist eine Hirnprothese, die dafür sorgt, dass das Gehör wiederhergestellt werden kann. Könnte es jetzt nicht auch auf dieser Basis eine Prothese geben, die wieder den Sehnerv aktiviert, das Rückenmark womöglich so aktiviert, dass es keine Querschnittlähmungen mehr gibt? Oder denke ich da völlig falsch?
Nee, da denken Sie tatsächlich ganz richtig, weil das Retina-Implantat, so nennt sich das dann im Bereich der blinden Menschen, das ist tatsächlich etwas, was die Medizin mit fast der gleichen Vehemenz versucht weiterzuentwickeln. Es gab auch mal ein paar klinische Versuche, wo man das eben eingesetzt hat, aber die Menschen haben dann eben nur, ja, wie kann man das beschreiben, also sehr grob pixelig gesehen. Die haben dunkel und hell ein bisschen Schatten erkennen können. Und wenn ich das jetzt auf meine Cochlea-Implantate übertrage, das ist ja glasklar gestochen, scharf. Also wir haben ja über die ganzen Geräusche gesprochen, die ich hören kann. Und auch das Klangempfinden, das ist für mich absolut natürlich und steht dem eines Normalhörenden, meine ich, in fast nichts nach. Also das ist, da habe ich einfach auch ein wahnsinniges Glück gehabt, dass ich sozusagen die richtige Schädigung erwischt habe. Aber natürlich versucht man das in anderen Bereichen und versucht da eben auch gerade auch in der Neurologie das zu übertragen. Und ich glaube, das ist schon etwas, wo die HNO und insbesondere auch, ja, dass die Medizin im Allgemeinen einfach stolz drauf sein kann, dass wir das haben. Weil in anderen Bereichen ist es leider noch nicht so weit. Also wir forschen und versuchen da auch Nervenzellen zu ersetzen. Aber das ist im Vergleich zu dem, was wir hier mit dem Cochlea-Implantat haben, leider nicht so gut.
Frau Wolter, Sie haben Kinder und Sie haben einen Mann. Darf in Ihrer Familie jemand diese In-Ear-Kopfhörer benutzen und durchs Leben rennen?
Nein. Also es ist tatsächlich bei meinen Kindern, bin ich da sehr aufmerksam. Also wir haben keine Kopfhörer, die in die Gehörgänge gesteckt werden. Also die AirPods, die man mittlerweile wirklich inflationär überall sieht, die machen mir ehrlich gesagt große Sorgen. Ich glaube nicht, dass da wirklich jeder die Lautstärkepegel einhält, die das Gehör nicht schädigen würden, sondern ganz im Gegenteil, wenn sie das zu laut machen und es direkt in den Gehörgang einbringen, dann führt es zu einer Überlastung der Haarzellen. Also wenn sie die 80 Dezibel für mehr als 2 Stunden am Tag überschreiten, und das ist schnell passiert, gerade wenn sie das unterwegs tragen, dann kommt es zu einem Abnutzen dieser Haarzellen im Innenohr und dann letztendlich zu einem Nervenschaden. Und den können sie dann erstmal nur, wenn er leichtgradig bis mittelgradig ist, mit einem Hörgerät kompensieren. Und wenn das Hörgerät eben nicht mehr reicht, ja, dann kommen die Innenohrprothesen, die ich trage, dann auch wieder in Frage und können helfen. Aber also Sinn und Zweck des Ganzen sollte ja nicht sein, dass wir wirklich eine Armee von Hörgeräteträgern und Implantatträgern kriegen, sondern man muss eben auch sehr achtsam mit diesen AirPods umgehen.
Wie betreiben wir denn eine gesunde Pflege unserer Ohren?
Also dazu gehört eben wenn man es jetzt schon nicht drauf verzichten kann, eben dann der sehr bewusste und korrekte Einsatz von diesen AirPods, also dass man, wenn es irgendwie geht, dann verweise ich auf Over-Ear-Kopfhörer, weil die müssen eben nicht direkt in den Gehörgang eingeführt werden, was ja auch eine Schmutzquelle ist, wo Wärmestau entsteht, Juckreiz, Entzündungen. Also ich bin wirklich dann, wenn es sein muss, eher für Over-Ear-Kopfhörer. Wir haben zu Hause auch, das finde ich sehr schön, es gibt diese Bügel, also die legen sie sich so auf die Schulter. Das sind einfach Lautsprecher, die dann eben sehr nah am Ohr sind. Die kann man besser regulieren und man ist dann auch für die Umwelt noch ansprechbar. Das finde ich eben auch bei Kindern ganz wichtig, dass die nicht in so frühen Jahren dann schon diese Überlastung, diese Schallüberlastung erfahren. Und natürlich dann auch Gehörschutz tragen, wenn es geboten ist. Also wenn sie in vielen Lärm arbeiten, dann auf jeden Fall das Gehör schützen. Weil wir haben keine Medikamente, die also protektiv wirken, also irgendwelche Vitamincocktails, die da angeblich das Innenohr schützen sollen. Also da bitte nicht drauf rein.
Das ist alles Quatsch, ja.
Es gab mal so die Vermutung, ob Vitaminkomplexe da was verändern können, das oder eine gewisse schützende Funktion auf die Haarzellen haben. Das hat sich nicht bestätigt. Was aber sehr intensiv beforscht wird, ist der Einsatz von Cortison bei Hörstürzen. Also Hörsturz ist ja nichts anderes wie eine vorübergehende Durchblutungsstörung im Innenohr. Und man versucht eben dadurch, dass man Cortison einsetzt und auch direkt hinters Trommelfell, also möglichst nah an die Hörschnecke ranbringt, die Haarzellen vor dem Untergang zu schützen sozusagen. Also das ist schon noch etwas, was man also im akuten Hörverlustzustand, im akuten Hörsturz dann tun kann. Aber das wirkt eben auch nicht immer. Und es erholt sich manchmal nicht vollständig und man kann es eigentlich nicht oft genug sagen. Also geschädigte Haarzellen im Innenohr, die erholen sich nicht. Das sind beschädigte Nervenzellen und da bleibt dann eben nur ein Hörgerät oder, wenn das eben nicht mehr reicht, dann ein Cochlea-Implantat.
Das sagt Dr. Veronika Wolter, gehörlose HNO-Chefärztin in München. Ich höre dich, heißt ihr Buch, und am Anfang des Buchs zitieren sie einen Satz aus dem Buddhismus. Da heißt es, der Schüler fragte den Meister, was tue ich, wenn ich geheilt bin und den Berg erklommen habe? Wie geht es dann weiter? Der Meister antwortete, dann gehst du wieder hinunter und hilfst anderen hinauf. Das klingt für mich nach einem Lebensmotto bei Ihnen.
Ja, weil das etwas ist, was einfach unglaublich schön ist und total Spaß macht. Wenn Sie einfach die Menschen, die das gleiche Schicksal erlitten haben wie Sie, wenn Sie die dabei begleiten können, wie die zurück zum Hören finden und dann eben diese Erlebnisse, ne, wie wir jetzt auch schon drüber gesprochen haben, dann Regentropfen wieder hören oder mit ihren Liebsten Geburtstagsfeiern unbeschwert genießen können oder Restaurantbesuche wieder wahrnehmen können, ins Theater gehen, Musik hören, was auch immer. Und das dann zu begleiten, weil ich weiß ja genau, was die Menschen durchmachen und was das bedeutet. Und das ist einfach wahnsinnig schön.
Veronika Wolter im Deutschlandfunk Kultur. Ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Und wenn die Amsel mich mal wieder weckt, dann versuche ich sie anzulächeln und werde ihr von Ihnen erzählen. Ja. Vielen Dank
sehr
Ihnen.
Sehr schön. Sehr gerne. Vielen Dank für das gute Gespräch.
Und ich wünsche Ihnen einen schönen Tag mit vielen Hörerlebnissen.